Present Screen, der Filmpodcast über das Gestern und Heute.
Herzlich willkommen, liebe Present Screen-ZuhörerInnen, zum zweiten Teil unseres großen Jennifer Lynch-Podcasts. Nachdem wir im ersten Teil so ein bisschen über ihre Karriere im Allgemeinen und ihren Debütfilm Boxing Helena von 1993 gesprochen haben, reden wir jetzt in dieser Episode noch über ihre weiteren Filme Surveillance von 2008 und Chained von 2012. Wir haben, ehrlich gesagt, beide Teile in einem Rutsch aufgenommen und es war ursprünglich auch geplant, das als eine Episode zu veröffentlichen. Da die Diskussion aber sehr ausgeufert ist, haben wir uns dann eben entschieden, diese in zwei Teile zu teilen. Deswegen gibt es jetzt kein richtiges Intro für den zweiten Teil. Deswegen hört ihr jetzt auch meine Stimme quasi aus dem Off. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge und falls ihr Feedback und Kommentare für uns habt, schickt uns die bitte über Twitter und Instagram. Ihr findet uns dort, indem ihr Present Screen einfach auch zusammengeschrieben sucht. Und nun, wie bereits gesagt, ganz viel Spaß mit Jennifer Lynch, Teil 2. Nachdem Boxing Helena dann eben diesen Skandal mit den Madonna und Kim Basinger und dann hat er die Goldene Himbeere gewonnen und alle haben auf ihn eingeprügelt, dann war, wie du im Einspiel auch gesagt hast, Jennifer Lynch erstmal eine ganze Weile weg von Fenster, auch wegen einem Unfall, weil sie sich um ihre Tochter kümmern musste, wollte. Und sie kehrt dann erst 2008 mit dem Film Unter Kontrolle zurück. Surveillance, bei dem auch dick und fett auf dem Poster der Schriftzug David Lynch prangt, denn sie hat ja erzählt, dass sie das Drehbuch auch lange Zeit nicht verkaufen konnte. Niemand wollte es haben. Dann hat sich ihr Vater eingeschaltet und gesagt so, yo, würdest dir helfen, wenn ich meinen Namen auf dein Buch setze? Hat er gemacht und irgendwie hatte sie innerhalb von kürzester Zeit zwei sehr lukrative Angebote und konnte diesen Film dann tatsächlich auch drehen. Und auch wenn David Lynch dadurch dieser Aussage eben quasi so ein bisschen einhält und sagt, so, er hatte da jetzt relativ wenig Einfluss drauf und hat nur seinen Namen draufgesetzt, um eben den Film interessant, also das Drehbuch interessanter zu machen für Studios, muss ich doch sagen, dass bei Unter Kontrolle oder Surveillance, wie er im Original heißt, da doch sehr viel mehr von David Lynch drin zu finden ist, als halt jetzt zum Beispiel in Boxing Helena. Ich gehe jetzt auch einfach mal direkt zur UFDB-Inhaltsangabe über, geschrieben von Hey Yo. Nach einem Blutbad werden die beiden FBI-Agents Elizabeth Anderson und Sam Holloway in ein kleines kanadisches Kaff gerufen, um dort die drei Zeugen, die den Vorfall überlebt haben, zu vernehmen. Während Officer DeGrasso den beiden feindlich gegenübersteht, ist Officer Wright erfreut über den hohen Besuch und versucht genauso wie Captain Billings zu helfen, wo er nur kann. Einer der Zeugen ist der Kollege Jack Bennett, der seinen Partner Jim verlor. Zudem wird ein 8-jähriges Mädchen, Stephanie, verhört, deren Familie ebenfalls starb, sowie die drogenabhängige Bobby, deren Freund Johnny nun auch tot ist. Nachdem sie in unterschiedliche Zimmer gebracht wurden, beginnt parallel die Befragung, die von Sam per Video beobachtet wird, weshalb er jederzeit eingreifen und Fragen stellen kann. Allerdings zeigt sich schnell, dass alle Parteien nicht die komplette Wahrheit erzählen und wichtige Fakten verschweigen. Und aus dieser Inhaltsangabe kann ich schon, also so, Gott. Ja, niemand wird verstanden haben, was jetzt hier in diesem Film eigentlich passiert. Diese Inhaltsangabe ist genauso konfus wie der Film selbst, aber es eignet sich halt auch einfach schon sehr gut, um ein grundfundamentales Problem auch von unter Kontrolle zu machen. Dieser Film ist total zerfasert. Es ist wo Boxing Helena ja wirklich sehr gerade Linie war, ist Unter Kontrolle jetzt wirklich ein total zerfasertes Irgendetwas, wo man überhaupt nicht weiß, wer jetzt überhaupt Protagonist und Antagonist ist und worum es ja eigentlich geht. Der Film eröffnet ja auch mit so einer Horrorfilm-esken Szene, wo irgendwie eine Familie von zwei Serienmördern umgebracht wird, aber dann sind wir irgendwie plötzlich bei Bill Pullman, der so eine Art Agent Cooper aus Twin Peaks Verschnitt darstellen soll in diesem Film, da auch schon wieder die Lynch-Parallele und seine Partnerin, die dann halt eben drei Zeugen verhören, die auch Teil von einem anderen Verbrechen waren, was wir aber auch irgendwie erst nach einer Stunde Spielzeit überhaupt sehen. Also es wird tatsächlich eine Stunde lang reden dann diese drei ZeugInnen über ein Verbrechen, was wir als Zuschauende noch überhaupt nicht kennen und überhaupt nicht wissen, worum es denn dann geht. Dann verläuft der Film halt irgendwie weiter, es gibt einen völlig abstrusen Twist auch wieder am Ende, was auch einfach nur zum, also, Es ist was Interessanteste war unter Kontrolle, weil ich glaube, die Diskussion um diesen Film können wir wirklich sehr viel kürzer halten als zu Boxing Helena, ist, dass wir irgendwie sehr viel von David Lynch rüberschwappt mit irgendwelchen skurrilen FBI-Agenten und auch die Form der Inszenierung ähnelt schon so ein bisschen auch den Werken von Papa Lynch, weil die Figuren in diesem Film reden auch gerne sehr emotionslos vor sich hin, dann gibt es eine awkwarde Pause, bevor die nächste Person redet. Das hat schon so gewisse Lynch-eske Mechanismen irgendwie. Ibke, da ich jetzt gerade schon sehr viel über Unter Kontrolle rede, wie fandest du Unter Kontrolle?
Es ist auf jeden Fall schlechter als Boxing Helena. Mit Boxing Helena hatte ich mehr Spaß. Und das haben wir gerade noch gar nicht angesprochen. Was ich bei dem Film, wie all ihren Filmen gemerkt habe, was sie auf jeden Fall von ihrem Papa abgeguckt hat, sie achtet sehr auf Sounddesign.
Ja, das also stimmt.
Dieses klassische Rauschen und diese typischen Sounds, die da drin stecken, das hat sie auch bei ihm, hat sie auch in ihren Filmen und hat es bei ihm sich abgeguckt. Da hat sie viel von ihrem Vater gelernt und das ist auch auf jeden Fall was Positives, was sie von ihrem Vater gelernt hat. Und sonst kann ich über Surveillance sagen, ich gebe dir vollkommen recht, es erinnert alles sehr an Twin Peaks und die sind, das ist alles sehr kauzig. Aber auch hier wieder, es ist sehr, sehr ungelenk gespielt alles.
Yes, auf jeden Fall. Ich finde es hier sogar noch schlimmer als bei Boxing Helena, weil hier nicht nur irgendwie zwei Figuren, die irgendwie sehr flach geschrieben sind, sich aber die Seele aus dem Leid spielen. Hier gibt es halt einfach eine ganze Riege an Figuren, die alle sehr flach geschrieben sind und sich die Seele aus dem Leib spielen.
Super seltsam alles.
Und diese, ich meine, Boxing Helena hatte halt auch so Tendenzen zu so einer komplett überzogenen, schon manchmal unfreiwillig komischen Inszenierung, die aber auch so ein überzogenes Spiel der AkteurInnen ein bisschen besser auffangen konnte. Das ist hier nicht so. Dieser Film ist auch irgendwie, der sieht tatsächlich von der Inszenierung her besser aus, aber die Inszenierung ist weniger durchgedreht, weswegen halt diese overactenden SchauspielerInnen noch sehr viel mehr ins Gewicht fallen. Dazu kommt, der Film ist halt, das Drehbuch ist eine absolute Katastrophe. Die Handlung des Films ist ja kaum in Worte zu fassen. Der große Plot-Twist ist ja am Ende, denn dass dann tatsächlich die beiden FBI-Agenten, die uns am Anfang präsentiert werden, selber die Serienmörder sind und irgendwie diesen Haufen Leute bei einem. Ja, Ibke?
Nein, ich
war. Achso, du wolltest, dachte.
Achso, ich wollte nur emotional. Diesen Twist, ich habe gespielt, wie so Zuschauer reagieren, die nicht so viele Filme gucken, wenn sie diesen Wow-Twist bemerken.
Ja, also dieser Wow-Twist ist halt ähnlich.
Oh Gott!
Daneben wie bei Boxing Helena. Und wo wir es bei Boxing Helena, obwohl ich den Film jetzt auch irgendwie nicht so toll fand, konnte man da ja über Subtexte und Ideen und sowas
ich
reden.
Ich merke auch, lernt den Film Boxing Helena, nachdem wir die anderen beiden gesehen haben, und Hiss haben wir ja ausgespart, weil das ja irgendwie auch kein richtiger Jennifer Lynch-Film ist. Wir haben den so ein bisschen schätzen gelernt, habe ich das Gefühl, nachdem wir die anderen beiden gesehen haben.
Ich nicht. Ich habe schätzen gelernt, mit dir über den Film zu reden. Aber ich finde den Film immer noch nicht gut. Aber Boxing Helena, da ist halt auch irgendwie der tatsächlich sehr viel zumindest interessantere Film, weil Unter Kontrolle, ich muss ehrlich sagen, der Film wirkt einfach wie so ein typischer. Das könnte schon fast so ein Fanfilm von David Lynch-Fans sein, die meinen, wir drehen jetzt einen David Lynch-Film irgendwie. Das ist so ein bisschen, als Tarantino Pulp Fiction rausgebracht hat, gab es ja auch so ganz viele Filme, die diesen Stil so bewusst versucht haben zu kopieren. Das hat ja auch unter anderem Guy Ritchie zu seiner Karriere geführt, weil er es ja so ein bisschen auf britisch gemacht hat. Und diese, ja, aber da gibt's auch ganz viel, die waren sind sogar noch ganz okay, aber da gab es auch so ganz viel Quatsch, wo man denkt, die Leute haben überhaupt nicht verstanden, wieso das Vorbild irgendwie funktioniert. Und die machen einfach so eine destillierte Fassung raus. Es soll einfach alles nur cool und brutal sein. Und das trifft auch voll auf Unter Kontrolle zu. Man hat wirklich das Gefühl, Jennifer Lynch wollte so eine Mischung aus dem David Lynch und dem Quentin Tarantino-Film machen. Weil nur noch skurrile Figuren, die skurrile Sachen machen. Und dann haben die irgendwelche crazy Dialoge. Und es geht im Prinzip bei diesem Film um nichts. Der hat überhaupt keinen tieferen Inhalt oder so.
Ich glaube, ich kann schon fast direkt abschließen, weil ich habe eigentlich nur noch zwei Punkte.
Yes.
Punkt 1, das ist mir gerade so gerade eingefallen, weil sie meinte, sie ist ja nicht nur von ihrem Vater inspiriert und ja, die Filme ihres Vaters sind eine riesige Inspiration für sie. weil sie natürlich damit auch aufgewachsen ist. Sie hat ja sogar bei Eraserhead, war sie ja sogar auf dem Set und hatte sogar Szenen, die aber später rausgeschnitten sind. Und ihre Geburt wird ja sogar so ein bisschen in Eraserhead behandelt. Deshalb auch das Eraserhead-Schnipsel am Anfang des Einspielers. Weil David Lynch sich dort mit seinen Ängsten des Vaters werden beschäftigt. Und es geht halt um sie. Also sie war das Kind, vor dem er dann Angst hatte als werdender Vater in gewisser Weise. Aber was ich jetzt nochmal ansprechen wollte, sie meinte nämlich auch, dass für Surveillance Rashomon von Kurosawa ein großes Vorbild war, wo man halt denkt, ja, gut, aber irgendwie ist es auch so ein bisschen die, die amerikanisierte, jetzt mal ganz bitter gesagt, die amerikanische McDonald's-Version von Rashomon, weil irgendwie, ja, es ist auch bei Surveillance eine zersplitterte Erzählweise.
Ja,
aber das ohne Ding irgendwas ist, mit Kurosawa da nur heranzukommen. Und ich würde, sorry, ich nicht so unterbreche, aber ich denke jetzt auch bei Boxing Helena, weil ich ja auch meinte, selbst ein Basic Instinct ist klüger in der Beschäftigung mit Erotik. Und es wirkt auch irgendwie hier wie so eine, auch Melodram. Ich habe ja auch über Fassbinder gesprochen. Es wirkt auch hier wie die amerikanische Burger-Pommes-Version von eben diesen Filmen, die sich irgendwie mit Abgründigkeit von Beziehung und Sexualität beschäftigt. Und jetzt wieder das Bittere, auch David Lynch ist ja auch stolzer Amerikaner und es geht auch ganz viel um diese Oberflächlichkeit der amerikanischen Kultur. Und es ist auf jeden Fall ein bisschen besser gemacht als jetzt bei ihr, aber ich habe das Gefühl, von ihrem Vater hat sie vor allem dieses amerikanische, ich entferne mich, habe ich das Gefühl, immer mehr von David Lynch auch, weil ich das Gefühl habe, in seinen Filmen steckt auch irgendwie dieses super amerikanische Plumpe.
Auf jeden Fall. Also Unter Kontrolle hat man auch so ein Motiv, was in David Lynch-Filmen recht häufig vorkommt. Der Film spielt halt eben in dieser kleinen Polizeistation, aber erzählt uns dann eben in Rückblenden, was bei diesem Verbrechen passiert ist, worum es eigentlich die ganze Zeit geht. Aber was der Film halt macht, was David Lynch-Film auch macht, er versucht halt auch so diese Weite der amerikanischen Landschaft einzufangen und diese Ödnis und diese Einsamkeit darin. Das hat ja Lynch auch gemacht in zum Beispiel Wild at Heart oder in The Straight Story. Ja. Da geht es auch ganz viel darum, um irgendwie diese Individuen in einer kompletten, dieser riesigen Weite und diese Schönheit von diesem amerikanischen Land. Das schwingt hier auch ein bisschen mit. Ich möchte auch noch mal kurz auf diese Kurosawa-Geschichte hinweisen, weil klar, der Film hört sich so an, hat ein Verbrechen, mehrere Personen werden dazu befragt. Der Unterschied ist aber bei Kurosawa, also Rashomon, geht es darum, dass ein Verbrechen im Wald begangen ist und es gibt einen Prozess, bei dem eben Zeugen aussagen, was sie gesehen haben und sie widersprechen sich halt eben und sie erzählen halt Dinge, die sich mit den Geschichten der anderen Zeugen beißt. Also weiß man halt eben nicht, wer jetzt die Wahrheit sagt und der Clou ist ja, dass im Prinzip alle die Wahrheit sagen, es nur einfach unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Wahrheiten in der Hinsicht gibt. Also diese philosophische Tiefe gibt es unter Kontrolle aber überhaupt nicht, weil einfach alle Leute nur die Geschichte erzählen, so wie sie passiert sind und es springt einfach nur zwischen den Protagonisten hin und her, aber die widersprechen sich nie. Es gibt nie die Situation im Film, dass jemand sagt, dass es das passiert und dann sagt jemand was anderes, dass es aber anders passiert. Es gibt nie diesen Widerspruch in dem Film. Es wird einfach nur die Geschichte von verschiedenen Figuren exakt gleich erzählt.
Es ist auch so, dass es kommt ja dann raus, dass dieser Polizist, der auch einfach er und sein Kollege sind einfach auch riesige Arschlöcher, mit, also wieder so ein bisschen, was du meintest, was auch so ein bisschen schon bei Box Helga das Ding ist, man fiebert auch mit keiner Figur mit.
Ja.
Das finde ich auch gar nicht so schlimm, das ist manchmal auch okay, aber der Film möchte irgendwie schon uns einladen zu einer emotionalen Involviertheit, weil es natürlich null funktioniert, wenn dir die Figuren komplett egal sind, weil die alle Arschlöcher sind. Auf jeden Fall.
Die Figuren sind auch wieder sehr flach geschrieben einfach. Die werden wirklich auf wenige Charaktermerkmale runtergebrochen, was bei so einem großen Ensemble, und der Film ist relativ kurz, bitte 90 Minuten für so viele Figuren, ist das natürlich irgendwie schwierig, dann so eine Bindung aufzubauen, aber die Menschen sind halt auch alle sehr unsympathisch.
Ja. Ich will noch ganz kurz, was ich gerade ansteigen wollte. Es kommt dann raus, dass dieser Polizist hat seinen Partner aus Versehen erschossen, weil dieses Killerpaar hat seinen Partner in so einen Sack gesteckt. Und dann hat er gedacht, das ist der andere. Und dann hat er einfach geschossen. Und dann ist die Reveal, dass er seinen Partner selbst erschossen hat. Und der Film macht eigentlich nichts damit. Keiner wird irgendwie, es wird aufgeblasen wie ein großer moralischer Twist. Aber es ist keiner. Mir ist das scheißegal. Dann haben sich halt diese Arschlöcher gegenseitig beide erlegt. So, das ist sogar angenehm für mich. Es ist super seltsam. Und wo ich auch denke so, warum? Also es gibt, was hat mir das jetzt gebracht, dieser Twist irgendwie? Und ich will nochmal, und ich glaube, da bin ich auch wirklich durch mit Surveillance schon, was mich wieder an diesem... Es ist auch wieder ein total seltsames Bild, was hier gezeichnet wird, weil diese drogensüchtige Frau, wir sehen die davor mit ihrem Partner, und die sind dann am Koksen, am Steuer und sowas. Und die haben einfach auch die sind einfach auch sehr leidenschaftlich in ihrer Beziehung. Und es ist irgendwie auch dann, habe ich auch das Gefühl, dieser Film hat für die auch ganz wenig Liebe, weil die nehmen Drogen, die sind so ein bisschen verwahrlost, die haben Tattoos, die wirken einkommensschwach. Und ich habe das Gefühl, dieser Film hat für die auch null Liebe. Dieser Film stellt die irgendwie auch total als verroht und ekelhaft dar, dass man sagt, oh, guck mal hier, das ist White Trash. Und das, was mich am negativsten so ein bisschen aufhielt, war, wenn dann so revealed wird, dass die beiden die Schurken sind.
Die FBI-Agenten.
Dann sind die auch so ein bisschen crazy. Ich finde, Kinky passt dort nicht, weil das dann auch nicht Leuten gerecht wird, weil das heißt nicht, dass man Leute umbringt. Deshalb, ja genau, so würde ich das sagen. Es passt vielleicht insoweit, dieser Film ist so, ja, die sind total leidenschaftlich in die Liebe und küssen sich und knutschen sich ab und so. Und wie so, weiß ich nicht, wie so verliebte Teenager. Und dann haben die ja auch, glaube ich, Sex, während sie den einen umbringen und sowas. Und da wird so dargestellt so ein bisschen, ja, guck mal, die haben irgendwie eine Sexualität oder die haben, oder nicht Sexualität, die haben eine Liebesbeziehung, die halt nicht so dieses zurückhaltende 50s Romantic-like ist. Und Wild at Heart sind die zwar auch irgendwie stürmisch, aber irgendwie sind die auch doch wieder wie so ein 50s Traumpaar, weil du Wild at Heart erwähnt hast. Und die sind einfach nicht so. Und ich denke, wäre das jetzt so ein französischer Arthouse-Film, Moritz, dann würde man vielleicht diese Darstellung, da hätten die Sexe, würden dann umbringen und würden so weit in die Grenzbereiche des Denkens gehen, dass sie das vielleicht sogar als erotischen Thrill nachvollziehbar machen. Und ich habe bei so Weins das Gefühl, dass dieser für die ganze Zeit sagt, guck dir die mal an. Die sind irgendwie anders in ihrer, wie man sich liebt, die sind anders in ihrer Sexualität und die sind, natürlich sind die verdorben und Killer. Das geht ja auch gar nicht, das ist ja irre. Und mit diesem Beigeschnack hat mich der Film so ein bisschen zurückgelassen.
Ja, er hat auch wieder ein sehr problematisches und sehr konservatives Frauenbild, das hast du gerade schon sehr gut beschrieben in der Darstellung von diesen beiden jungen Leuten, also die werden im Film als diese Junkies in Anführungszeichen gesetzt und das geht nicht. Die Darstellung der Killer und der Killerin, dieses Paar, das ist halt auch, das ist halt, habe ich das Gefühl, da hat irgendwie Jennifer Lynch sich das bei Natural Born Killers abgeschaut, wo es ja auch um so eine sehr sexuell aufgeladene Mörderpaar-Story geht.
Und das Problem ist halt so ein bisschen, dass dieser Film dem nichts abgewinnen kann.
Ja, der Film macht damit halt nichts. Es wird einfach, es wird super aufgesetzt und übergestülpt über und nichts im Endeffekt hat irgendeine Konsequenz. Der Film hat auch keine Aussage, der hört auch einfach gefühlt irgendwann, der hört einfach auf, er hat nicht mal ein richtiges Ende.
Ja, dann sehen wir noch das Kind da, das sieht auch ganz verkitscht aus und das wollte ich auch noch mal ganz kurz erwähnen, dass als die FBI-Agentin in die Station kommt, wird es erstmal so, dass der Film sogar ganz cool ist, weil sie sagt dann auch so, sie ist halt eine taffe Agentin und sagt dann auch so ein bisschen, ja, haben sie hier nur Frauen an der Station und dann sagen sie nee und dann gibt es ja eine, ich weiß gar nicht, was ihr Job richtig ist, weil die so wenig vorgestellt wird, die dort auch arbeitet und die bringt halt nur Kaffee, so. Das ist halt alles, was sie macht. Und das wirkt erstmal wie so eine Kritik, dass man sagt, guck mal, hier kommt eine starke, selbstbewusste Frau und hier auf dieser komischen ländlichen Station sind Frauen nur als Kaffeebringerin. Ja. Und sie ist so eine schöne Antithese. Das macht der Film halt auch irgendwie total kaputt, weil diese taffe Frau erst ist dann doch irgendwie eine Killerin.
Ja, und auch eine psychopathische Killerin.
Genau, wo man auch sagt, guck mal, da ist irgendwie eine Frau, die nicht ins Muster passt, mit der muss irgendwas nicht stimmen.
Hättest du also, mal Kaffee geholt.
Genau, es ist super seltsam, es ist wirklich so, der Film hat nichts über für irgendwie Frauen, die tough sind und auch nicht für so eine brennend leidenschaftliche Beziehung, weil eine brennend leidenschaftliche Beziehung ist dann auch nur ein Steinwurf weg davon, psychopathisch zu sein.
Yes.
Und das ist jetzt meine Abkanzeln dieses Films, weil jo. Das fand ich jetzt irgendwie auch nicht so schön, trotz mancher schicker Bilder, die irgendwie an den Vater erinnern.
Ja, das ist so ein bisschen das Ding und das nutze ich jetzt auch.
Finde ich nicht gut.
Ja, also ich würde jetzt auch einfach mein Abschlussplädoyer benutzen, um gleich auf Chained überzuleiten.
Gehen wir auf Chained über.
Es wird heute die erste Present Screen XXL-Folge auf jeden Fall. Also nochmal unter Kontrolle, also Surveillance. Das Ding ist halt, bei dem Film habe ich auch echt das Gefühl gehabt, dass Jennifer Lynch sich so nachgegeben hat. Sie hat dann, ist ja mit Boxing Helena, wo man merkt, sie wollte sich da von ihrem Vater irgendwie emanzipieren und da was Eigenes machen, nachdem das nicht geklappt hat, hat man halt gerade bei diesem Film für ihr Comeback, in Anführungszeichen, hatte ich das Gefühl, sie will hier auf Nummer sicher gehen und denkt sich so, okay, die Leute lesen meinen Namen Lynch, den Namen meines Vaters, ich gebe ihnen jetzt auch das, was sie damit irgendwie erwarten. Das Problem ist, dass Jennifer Lynch keinen David Lynch-Film machen kann. Deswegen ist dieser Film einfach ein riesiger Krux aus Quatsch und Blödsinn und unangenehmen konservativen Weltbildern. Und der ist auch irgendwie ziemlich menschenfeindlich. Und letztendlich aber auch völlig egal, weil es um nichts geht. Und der Film irgendwie einfach anfängt und aufhört. Und es ist einfach ein Riesenhaufen Schmock. Ich fand es einfach wirklich grauenvoll, diesen Film zu gucken. Ich würde den niemandem empfehlen. Boxing Helena ist ja irgendwie noch interessant in Ansätzen. Aber unter Kontrolle, Leute, guckt einfach noch mal Wild at Heart und danach Natural Born Killers. Das ist auf jeden Fall die bessere Entscheidung, als sich diesen Quatsch anzusehen. Ich würde jetzt gerne sagen, ja, aber dann kam Hiss, den wir ja überspringen 2010, weil sie selbst meinte, der Film über diese Schlangenfrau, das ist alles Schrott geworden und das Studio hat den Film weggenommen und kaputt geschnitten. Deswegen haben wir den auch nicht mehr geguckt, auch mal so ein bisschen die Motivation raus war. Denn auch über ihren dritten Film, den wir jetzt noch zum Abschluss besprechen werden, Chained, ist es so, dass ich da auch nicht wirklich begeistert von bin schon wieder. aber hey, wer hat Bock auf eine OFDB-Inhaltsangabe?
Ich!
Ja, geschrieben von Dreamland Noise, geiler Name, als Brad seine Frau Sarah und seinen 9-jährigen Sohn vor dem Kino absetzt, ahnt er noch nicht, dass seine Frau das gemeinsame Kind mit in einem Zombie-Film nimmt. Nachdem Mutter und Sohn das Kino verlassen und ein Taxi für die Heimfahrt nehmen, werden sie von dem Taxifahrer Bob in ein abgelegenes Haus mitten ins Nirgendwo verschleppt. Während die Mutter sexuell missbraucht und anschließend getötet wird, war die Entführung des Sohnes nicht eingeplant von Bob. Somit entschließt er sich kurzerhand, das Kind in Rabbit zu taufen und als Sklaven und einen Jungen großzuziehen. Im Laufe der Jahre muss Rabbit viele Morde mit ansehen, um anschließend die Leichen zu vergraben. Doch die Zeit hat an seiner Seele genagt und sie zerbrochen. Gelingt es ihm, seinen Mentor irgendwann doch noch Gegenwehr zu leisten? Ich glaube, es soll heißen, gelingt es ihm gegenüber seinem Mentor irgendwann noch gegenüber zu sein. Diese Inhaltsangabe ist ähnlich krude wie der Film auch. Ich frage mich auch, warum es so wichtig ist, dass sie sich einen Zombie-Film im Kino angucken. Gut. Vielleicht sollten wir zukünftig doch eher unsere Inhaltsangaben selber schreiben. Das hat jetzt alles nicht so gut funktioniert. Aber egal, ich denke, alle haben verstanden, worum es im Grunde in Chained geht. Killer entführt Frau und Kind, tötet Frau, Kind lässt er bei sich aufwachsen und ihn die Drecksarbeit als Sklave verrichten. Aber das Kind möchte irgendwann Gegenwehr leisten.
Hast du jetzt gerade gesagt, Kind tötet Frau?
Nein, Killer tötet Frau. So. Habe ich Kind gesagt? Ich hoffe nicht.
Ich glaube schon.
Das lasse ich für einen Gag auf jeden Fall drin, wenn es denn so sein sollte. Tut Ibke. Nachdem Unter Kontrolle uns eher sehr ernüchternd zurückgelassen hat, könntest du über Chained Besseres sagen?
Oh, ja, kann ich tatsächlich. Aber er fällt auch. Also, Boxing Helena ist mir richtig ans Herz gewachsen.
Ich verstehe nicht warum, aber gut.
Nach den anderen beiden. Also, ans Herz gewachsen klingt jetzt auch zu viel. Aber wenn ich die anderen beiden vergleiche, hat Boxing Helena irgendwie noch was. Chained hat auf jeden Fall wieder Anleihen beim Vater, nämlich dieses typische Licht. Dieses typische Licht mit Lampenschirm, sieht alles ein bisschen retro aus, erinnerte schon sehr an den Vater. Sounddesign ist auch wieder ganz cool. Und langsam entwickelt sich auch das Gefühl heraus für einen typischen Jennifer-Lynch-Film, weil es gibt schon wieder einen seltsamen Twist.
Ja, der Twist ist auch wieder am Start, über den reden wir dann zum Abschluss noch.
Genau, und auch wieder so, man hat das Gefühl vordergründig, ja, ist ideologisch ganz interessant, aber dann wirkt es wieder alles sehr konservativ. Und ich glaube, wir reden über den Twist, kannst du gerne noch ein bisschen reden? Ich glaube, da, du bist da auch mehr auf 180 wegen diesen ganzen Twists bei Jennifer Lynch.
Ja.
Und
vorher würde ich aber noch reinwerfen. Also ich muss sagen, von den drei Filmen ist Chained für mich schon so der, wo man merkt, dass sie da so ihr Handwerk besser versteht. Also von der Inszenierung her ist das so ein mit so der gelungenste und auch konsequenteste Film. Da sind jetzt weniger Patzer drin als bei Boxing Helena und Unter Kontrolle. Ich kann das leider überhaupt nicht über das Drehbuch sagen. Das Drehbuch ist auch wieder so gefühlt eine Idee aufgeschrieben und dann irgendwie auf zwei, der Film so 90 Minuten lang, auf 90 Minuten gestreckt, weil es klingt alles auch irgendwie spannend. Der Film hat auch so einen relativ intensiven Einstieg, aber dann tritt der Film auch einfach den Rest der Laufzeit auf der Stelle. Wir sehen irgendwie den neu getauften Rabbit, wie er halt bei diesem Killer aufwächst, der irgendwie dann reihenweise Frauen verschleppt und dann irgendwie immer offscreen umbringt, was ich übrigens auch für eine relativ gute Entscheidung hielt, um den Film nicht komplett wieder ins menschenverachtende Metier abdriften zu lassen, wie Unter Kontrolle eben, der ja sehr brutal war. Aber dann entwickelt sich auch der Film in keinster Weise irgendwie weiter. Man weiß irgendwie nie, soll man jetzt für den Killer auch irgendwann anfangen, so Sympathien zu entwickeln, weil es gibt auch, da können wir den Querverweis zu Boxing Helena ziehen, es gibt auch hier wieder Rückblenden, die zeigen so, oh ja, der hatte auch eine schlimme Kindheit, deswegen ist er so geworden, wie er ist, also das Pathologische kehrt zurück. Es ist aber super dämlich, weil diese Figur wird halt wirklich als widerwärtig dargestellt, die halt reihenweise Frauen umbringt, und ich hatte echt zwischendurch das Gefühl, der Film will auch irgendwann mittendrin von mir, dass ich jetzt anfange, Sympathien für ihn zu entwickeln, weil er sich ja doch irgendwo dann doch auf eine ganz krude Art ganz lieb um das Kind eben kümmert, das dann auch irgendwann kein Kind mehr ist, sondern irgendwie schon so ein junger Erwachsener. Der greift dann aber irgendwie, als es dann darum geht, dass er ihn irgendwie immer mehr zu seinem Nachfolger ausbilden will, soll er halt auch irgendwie dann Sex mit einer Frau haben. Also es wird auch wieder so ein Männlichkeitsritual irgendwie verhandelt. Aber wirklich mitgefühlt habe ich da wieder gar nicht. Und am Ende geht dann Rabbit natürlich total vorhersehbar in die Gegenwehr und stellt sich gegen den Killer, überwältigt diesen auch. Da wird auch vorher natürlich noch die reine Frau eingeführt. Also der Killer schafft dann eben eine Frau für ihn ran, die halt wieder als total rein und gut gezeichnet wird, die auch wirklich bereitwillig mit ihm schlafen würde eben. Das ist auch super problematisch wieder alles. Nachdem der Killer dann von Rabbit zur Strecke gebracht worden ist, jetzt kommt der Twist, Leute, haltet euch fest, fährt er eben zum Haus seines Vaters, der ihn irgendwie, den er jetzt irgendwie seit, keine Ahnung, 15 Jahren oder so nicht gesehen hat, stellt sich aber raus, würde festhalten, sein Vater war die ganze Zeit der Bruder vom Killer und hat quasi seine alte Frau, eben die Mutter von Rabbit, und ihn selbst dem Killer ausgesetzt, also überlassen, damit er die für ihn loswirkt. Das ist auch schon wieder super. Super aus der, okay, man denkt das wieder und guckt das an und denkt so, zur Hölle kommt das denn jetzt schon wieder her? Das wirkt wieder wie so ein, ja, am Ende muss ich nochmal richtig schlau sein. Aber ich merke auch irgendwie gerade, ich kann langsam wirklich nur noch mich aufregen und abranten über diesen Film und über Jennifer Lynch allgemein. Ich glaube, wir werden echt keine Freunde mehr. Ibke, du musst jetzt irgendwas Positives sagen.
Also ich kann doch mal was sagen, zu diesem, es gibt noch einen Twist davor, ist ja doch der Twist, man denkt, Rabbit hat jetzt seinen ersten Mord begangen, und weil er läuft dann, man sieht, wie er das Messer in diese Frau reinhaut, und dann blutverschmiert die Leiche entsorgt, wir sehen also, wie er diesen Körper schleppt, und dann kommt der Twist, er hat Help aufs Taxi geschrieben von seinem Ziehvater, nenne ich ihn jetzt mal in Anführungszeichen, Und wir erfahren, dass diese Frau, Angie heißt, sie überlebt hat im Keller.
Ja.
Und er jetzt gegen ihn kämpfen wird. Und er stellt sich in gewisser Weise jetzt diesem Ziehvater. Und das ist so ein bisschen der Twist. Das ist dann wirklich so dieser Twist. Aha, da gibt es eine Rückblende. Aha, er hat sie gar nicht umgebracht. Das ist auch wirklich wieder sehr Fernseh-like. Also ich glaube, deshalb mag ich Boxing Helen auch am meisten, weil ich finde, Surveillance als auch Chained hat sehr was von so einem Fernsehfilm, wo sie ja jetzt auch zu Hause ist im Fernsehen.
Das stimmt.
Aber ich kann mal so ein bisschen anschneiden, was Positives zu machen. Das, was etwas Positives im Ansatz ist, ist ja so ein bisschen. Oder wo ich ein bisschen sehe, was sie vorhatte. Du hast ja geschrieben, das ist ja wie so ein Männlichkeitsritual, so ein Initialisierungsritual, dass er jetzt auch eine Frau umbringen soll und Sex haben soll mit der. Und anscheinend haben die, vor allem geht es da viel um posthum Sex mit denen zu haben, also Nekrophilie. Und dieser Ziehvater, dieser Killer, ist auch, sein einziges Motiv ist Misogynie. Der hasst halt Frauen über alles und sagt, das sind alles Huren. Und das will er ihm halt weiterbringen, geben. Und hier, es ist einfach so, dieser Vater ist in gewisser Weise eine extreme Form von toxischer Männlichkeit. Ist so ein bisschen das Gefühl, was man auch in so, wo man sagt, das findet sich auch in abgeschwächter Form in vielen anderen Lebensbereichen. Also so ein bisschen dieser Killer ist wie eine Überzeichnung von negativer Männlichkeit. Und dieses dieser Endtwist, der halt wirklich nicht schön durchgeführt ist, denkt das so ein bisschen weiter, weil dieser Rabbit sieht halt, hat halt nur dieses Haus gesehen und man kann dann denken, okay, diese negative Männlichkeit, diese Gewalt, er schlägt ja auch Rabbit und hält ihn an der Kette, das ist jetzt dieses Extrem in dieser Hütte. Und er geht dann zu seinem Vater, der dieses total bürgerliche Leben lebt mit einer anderen Frau, mit einem Kind, in einem schönen Haus. Und er merkt dann, das stimmt nicht. Dieser Vater ist genauso böse. Der Vater ist, erstens wollte er seine Frau und dieses Kind halt loswerden. Und dann, das haben wir noch gar nicht angesprochen, kommt er seine neue Frau runter und dann revealt er sich eben auch dort als total grausam, attackiert diese Frau, seine neue Frau. Es wird eine Vergewaltigung angedeutet und Rabbit bringt auch ihn dann um. Also das ist auch spannend, es geht irgendwie auch immer darum, so um Vätermorde, was halt ganz interessant ist, weil sie ja selber mit einem sehr dominanten Vater, zumindest künstlerisch, zu tun hat. Und sie, diese andere Frau, ruft dann die Polizei und sagt zu Rabbit, hau ab, nachdem er den Mann umgebracht hat, ruft die Polizei und sagt, ja, hier gab es einen Einbrecher, mein Mann ist verletzt. Also sie stellt sich auch gar nicht, sagt auch nicht, mein Mann hat mich attackiert und dieser Junge hat mich gerettet, sondern sie stützt auch weiter dieses Narrativ irgendwie, ja, wir hatten eine glückliche Ehe und jetzt kam jemand und hat uns attackiert. Und das ist so ein bisschen das Gefühl, Rabbit, wir erfahren nicht genau, wie es weitergeht. Wir hören auch, man hört halt dennoch nur noch die Tonspur, aber wir sehen halt, wie Rabbit zurückkehrt in dieses Haus geht und anscheinend ins Taxi steigt. Und jetzt steht so ein bisschen offen, dass Rabbit über die Enttäuschung, dass er auch draußen nur diese kalte, böse Welt und eben auch nur diese Form der Männlichkeit erlebt, dass er eben auch sagt, okay, ich muss anscheinend diese Form bedienen und mache jetzt den Job killender Taxifahrer von meinem Ziehvater weiter. Und das ist jetzt wieder, wo ich auch wieder sage, dort hat der Film Ansätze, die interessant sind, aber er macht halt vieles kaputt, wieder durch dieses Pathologische.
Ja.
Es ist auch noch mal skurril. Und ich will jetzt noch mal ganz kurz, und das ist, glaube ich, wo wir beide uns am meisten dann gestört haben, es gibt diese schlimme Schlüsselsequenz, wo dann dieser Killer eine Frau mitbringt. Und das ist auch schon dieses Initialisierungsritual, die dort gemacht wird. Und es ist nicht ganz klar. Und eigentlich ist es auch ganz beschreibend, dass du auch nicht wusstest in Boxing Helena, dass das eine Arbeitskollegin von ihm war, sondern dachtest, das sei eine Prostituierte, mit der er dort schläft. Weil dort ist auch dann so eine Frau, die ist betrunken, die ist alkoholisiert, die ist total quirlig und verrückt. Und die ist irgendwie auch sexuell sehr offen und sagt, ja, hallo, ach, ihr wollt beide, hahaha. Wo er auch nicht weiß, ist das jetzt eine Betrunkene, die er dort aufgegabelt hat, oder eine Prostituierte. Und das ist aber in beiden Fällen nicht gut, weil es einfach total konservativ und auch menschenverachtend ist, wie die dargestellt ist. Und einfach, die ist wirklich wie so eine, in Anführungszeichen, blöde Hupfdohle. Und dann wird sie in so einen Raum gebracht, wo dann so ein Kreuz ist. Und dann sagt sie, oh, wollt ihr mich da festbinden? Huhu, so nach der Worte, oh, die ist so, die ist auch irgendwie sexuell frei, die ist so ein bisschen crazy drauf. Und die wird dann eiskalt einfach gekillt. Also die wird dann die Kehle durchgeschnitten, das ist auch ganz kalt stolzig inszeniert. Und es ist ein Gag.
Ja,
es also es stehen dann es ist Rabbit und der Killer. Sorry, ich muss jetzt so viel reden darüber, weil ich glaube, uns beide das aufregt. Es ist wirklich eklig und kaltschnäuzig und es sagt auch ganz viel über das Menschenbild aus, was Jennifer Lynch dort vertritt. Und auch selbst wenn man sagt, es ist keine Prostituierte, ist diese Vorstellung, ja, es ist eine Frau, die hat da in einer Bar aufgegabelt und die trinkt auch noch Alkohol. Oh. Und diese andere Frau, die er dann rettet, ist wie das komplette Gegenteil. Die dann sogar auch irgendwie, dann haben, das ist total grotesk, die haben dann irgendwie so eine Szene, wo er dann an ihr so den weiblichen Körper kennenlernen darf und sie ist so ganz zart zu ihm und ist auch wieder total die Heilige und die wird dann natürlich auch gerettet. Und diese andere betrunkene blonde Frau wird halt auf so kaltschnäuzige, eklige Art umgebracht und beide stehen dort und auch wie es geschnitten ist, also auch inszenatorisch, ist es halt wie ein Sketch geschnitten und es lässt einen sehr fahlen Beigeschmack.
Ja, das ist allgemein irgendwie so ein großes Thema irgendwie bei Jennifer Lynch, ihre Darstellung von Frauenfiguren. Ich habe das auch in einem Interview mit ihr gelesen. Ich glaube, das war sogar zu Chained jetzt, wo sie halt auch irgendwie gefragt wurde, wie es denn so wäre, als Frau eben Regie zu führen und so weiter, ob es das für sie schwieriger macht. Und sie meinte halt auch dann als Antwort so, ja, das macht es auf jeden Fall schwieriger. Sie kann es jetzt nicht beurteilen, weil sie halt nie ein Mann sein wird und das nie ganz nachvollziehen können, aber sie glaubt schon, dass es das schwieriger macht und meinte auch so, ja, sie musste halt besonders hart irgendwie sein, um zu kompensieren, dass sie halt eine Frau ist. Und das lässt natürlich ganz tief in diese sehr, sehr schlimme, toxisch-maskulin-dominierte Filmwelt blicken, wo ja wirklich schon seit Filmgeschichte eben hauptsächlich eben Männer den Ton angegeben haben. Aber ich finde es dann halt im Umkehrschluss auch irgendwie sehr schade, dass die Reaktion darauf halt wirklich diese totale Härte ist, die sie da beschrieben hat. Und ich habe auch das Gefühl, das spiegelt sich in ihren Filmen wieder, weil es in ihren Filmen irgendwie immer nur um sehr männliche Figuren geht oder um sehr männliche Vorstellungen. Und Frauen werden, wie wir schon jetzt öfters im Laufe dieses Podcasts festgestellt haben, auch sehr schlecht behandelt. Also schon fast, also nicht nur fast, also vor allem Chained fand ich jetzt doch wirklich mit am misogynsten von allen drei Filmen. Deswegen hat mir dieser Film auch letztendlich überhaupt keinen Spaß gemacht. Und ich würde auch wirklich, könnte nicht raten, den zu gucken, obwohl der schon Tendenzen hat, also von allen drei Filmen ist es schon so der, den ich am ausgereiftesten finde, aber er macht halt eben aus diesen misogynen Gründen überhaupt keinen Spaß.
Also ich sag mal so, also ich finde jetzt, das Sujet des Frauenmörders schreckt mich jetzt per se noch nicht ab und ich hätte es auch jetzt gar nicht so abschreckend gefunden, wenn ich da jetzt so ganz krasse Szenen des Mordes gesehen hätte, weil man dann ja auch vielleicht ein Gefühl bekommt für die Grausamkeit, also zum Beispiel, das hätte zum Beispiel für mich schon mal was getan gegen diese stellenweise glatt polierte Fernsehästhetik.
Ja,
also das stört mich so ein bisschen. Aber ich wollte noch mal ganz kurz sagen, weil du jetzt das, ich verstehe voll, was du meinst. Ich würde dann ihre Ausführung so ein bisschen kippen und sagen, diese Härte, was du dort beschreibst, ist ja ein Problem des Systems.
Ja, auf jeden Fall. Das war jetzt auch überhaupt nicht irgendwie als Vorwurf, wenn das halt irgendwie so die einzige Methode für sie war, damit halt umgehen zu können.
Und dann, es ist halt einfach das Problem irgendwie, dass halt Härte immer gleich mit Männlichkeit konnotiert wird. Und man würde eher sagen, vielleicht ist Jennifer Lynch so, muss halt noch bestimmter sein als
alles gut.
Als andere, jetzt verliere ich mich komplett. Schneiden, ja. hier bitte schneiden, ich sag's noch mal. Moritz, deine Ausführung zu Jennifer Lynch möchte ich noch ein bisschen, noch was Ergänzendes zu. Ich denke auch, was sie dort anspricht, ist was total Gängiges, dass man halt dieses als klassisch männlich Konnotierte erfüllen muss und da gehört halt einfach Härte zu. Und ich würde eher sagen, in gewisser Weise, sie offenbart dort auch, wie sie halt auch Opfer selber wurde von so einer toxischen Männlichkeit, von diesen patriarchalen Strukturen.
Genau, also letztendlich wollte ich ihr auch nicht die Schuld geben daran, sondern eben das System kritisieren, das sie scheinbar in diese Position gebracht hat eben.
Genau, und ich glaube, deshalb macht ihre Filme halt, ich glaube jetzt, wo wir drüber reden, können wir auch langsam zum Schlussplädoyer kommen. Und eins kann ich schon mal ein bisschen vorwegnehmen vom richtigen Schlussplädoyer. Das Seltsame ist so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, sie hat schon irgendwie reflektiert, sie diese Problematiken von patriarchalen Strukturen, von klassischer Männlichkeit. Aber in gewisser Weise spielt sie da auch immer noch mit.
Ja.
Und ich glaube, das hinterlässt bei uns manchmal dieses Gefühl, was diese Filme uns so manchmal sehr unangenehm erscheinen lassen. Und auch manchmal wirken diese Filme fast schon lustfeindlich, weil sie ja irgendwie Lust als sehr negativ darstellen.
Ja, das ist halt sehr interessant. Das ist mir jetzt auch irgendwie im Laufe dieses Gesprächs erst so klar geworden und was mich jetzt auch wieder, ich glaube, zum Ende auf eine sehr nihilistische Note bringen wird, aber egal. Also ich finde es schon interessant, dass Jennifer Lee sich in ihrem Film schon klar damit auseinandersetzt, Männlichkeitsbilder zu dekonstruieren, eben in Boxing Helena durch diese Besitz ergreift und dass halt eben beide Männer, sowohl der maskulin aggressive und auch der softe, eben beide sehr schlecht wegkommen eben. Da steckt das ja mit drin, in Unter Kontrolle jetzt eher weniger. Und in Chained geht es halt auch schon darum, dass halt eben so Vatertypen, die Frauenfeindlichkeit über Generationen weiterreichen, halt eben dekonstruiert werden sollen. Und das ist ja eigentlich auch alles sehr spannend. Aber irgendwie schafft es Jennifer Lynch nicht, sich so komplett von dieser Art loszulösen. Und das schwingt ja trotzdem irgendwie auch, es kippt halt auch ganz schnell dann irgendwie immer ins Gegenteil, weil sie halt irgendwie auch nicht so die Gegenseite zeigen kann oder irgendwie, ja, ich kann das gar nicht so genau in Worte fassen, eben allein schon eine Sensibilität für das Problem mit sich bringt einfach. Und das ist halt irgendwie wirklich schade, dass sie jetzt gerade, wenn das jetzt wirklich stimmt, was ich jetzt mutmaße, dass sie jetzt halt wirklich versucht hat, eben so männlichkeitsdominierte Systeme zu dekonstruieren, aber durch dieses eben genau dasselbe System gezwungen wurde, eben genau auch diese Haltung anzunehmen, um überhaupt Filme machen zu können, dann stimmt mich das wirklich sehr, sehr deprimiert zum Ende dieser Folge.
Ja, leider sind die Filme auch nicht visuell so spannend, dass man sagt, das könnte man sich vielleicht mal angucken. Boxing Helena hat so eine seltsam überkandidelte Ästhetik, die ich ganz halbwegs interessant finde, wo ich sage, kann man am ehesten noch gucken. Aber sonst schließe ich mir dir auch total an irgendwie, dass ich wirklich auch das Gefühl hatte, es stecken dort spannende Ideen drinne.
Auf jeden Fall.
Und auch, wo ich sage, das ist eigentlich ideologisch auch was, wo ich vielleicht zustimmen würde, aber eben nicht konsequent.
Nein.
Und manchmal auch wirklich sehr unangenehm und wo ich auch wirklich sage, weil wir auch viel über den Vater gesprochen haben, wenn man jetzt so eine Relektüre durch die Filme Lynch, also von Jennifer Lynch, zu so einer Relektüre des Vaters Filme geht, dann merkt man, dass dieses konservative Weltbild dort auch schon irgendwie drinsteckt.
Auf jeden Fall. Deswegen ist da Chained auch so ein interessanter Schlusspunkt, dass halt eben auch um irgendwie so konservative, also hier in stark pervertierter Form halt eben weitergegeben wird. Was du halt meinst, das Problem ist halt auch, dass Jennifer Lynch Filme alle sehr unruhig und die haben auch alle wirklich Probleme und ich würde auch wirklich sagen, sie hätte vielleicht die Drehbücher nicht alle selbst schreiben sollen, weil gerade da hapert es halt mit am meisten, aber wir werden natürlich uns auch nicht in sie jetzt vollends hineinversetzen können, wenn sie musste halt wohl wirklich gegen sehr viel eben ankämpfen, die Erwartungshaltung seitens, also weil sie halt eben David Lynch als Vater hat, dann halt eben auch noch eben als Frau in dieser sehr männerdominierten Branche. Das ist halt schon irgendwie ziemlich viel Druck und ich glaube, sie ist da irgendwie auch sehr eingeengt durch all diese Faktoren, dass sie auch irgendwie nie so genau das machen konnte, was sie jetzt wirklich wollte und umgesetzt haben, gekriegt hat. Ja.
Ja, sie hat nicht so viel Kohle bekommen.
Ja, also da mangelte es da auch, weil auch irgendwie, da war Erwartungen da, aber gleichzeitig wenig Vertrauen. Damit kann ich auch nochmal ganz an den Anfang von dieser Folge springen, als wir über Netflix geredet haben, wo eben Leute Geld bekommen und Freiheiten und Kalkül. Bei Jennifer Lynch war das definitiv nicht so. Da war wahrscheinlich schon so ein gewisses Vertrauen da, ja, weil sie ist ja die Tochter von David Lynch und dann ist der ja auch da mit drin und dann ist das so, ja, dann kriegen wir so ein bisschen was in der Richtung. Dann ist ihre Haltung dagegen, aber dass sie das eben erstmal nicht erfüllen wollte. Da arbeitet, glaube ich, sehr viel gegeneinander eben. Und deswegen ist sie da, glaube ich, in so einer komischen Schwebewelt aus all diesen Faktoren gefangen. Und deswegen fühlen sich ihre Filme auch so unrund an.
Ja, also das jetzt nochmal ganz abschließend zurück zu den Fragen aus dem Einspieler, wo es ja auch ein bisschen um die Frage ging, warum wird Jennifer Lynch, ich sag mal so, marginal wahrgenommen? Liegt das wirklich nur an der Größe des Vaters und wie spielt die Größe des Vaters dort allgemein rein? Und ich würde jetzt, nachdem wir die Filme geguckt haben, sagen, in gewissem Maße muss man leider sagen, liegt auch viel daran, dass ihre Filme einfach nicht so gut sind.
Ja.
So hart wie es klingt, dass einfach, dass der Blick auf sie einfach kleiner ist, weil die Filme halt einfach an vielen Ecken hapert, ist so ein bisschen Punkt 1. Und Punkt 2, wo ich auch ganz viel drüber nachgedacht habe, was ich auch sehr kritisch sehe, in gewissem Maße, so sehr sie ja irgendwie, und das ist eigentlich, wenn man guckt, wie diese Filme produziert worden, passt es auch sehr zu diesem Ideologischen, was wir besprochen haben, in gewissem Maße kritisiert sie ja auch immer diese Männlichkeit und vielleicht damit auch diesen das patriarchale System. Aber wenn sie da Nutzen draus schlagen kann, wie eben der große Name des Vaters, die Kontakte zu Schauspielern, weil wir schon gemerkt haben, diese personellen Überschneidung, wo sie vielleicht auch irgendwie von den Kontakten des Vaters profitieren kann, ist es schon so, dass sie irgendwie da einen Nutzen rausschlagt, was ja auch so ein bisschen dazu passt, dass es so ist, ja, ich kritisiere irgendwie diese patriarchische Struktur und Ideologie, aber irgendwie auch nur zu einem gewissen Maße, so einer gewissen konservativen Welt, die mich auch vielleicht in so einer, wie soll ich das benennen, in so einem bürgerlichen Status quo verharren lässt, da mache ich dann schon noch mit irgendwie.
Ja, das ist halt auch so ein bisschen so das Ding, man kann sich halt auch nicht so total in diese Opferrolle setzen und sagen, ja, der Druck wegen ihrem Vater und bla bla bla, es ist halt auch wahrscheinlich so, dass sie nie in diese Situation gekommen wäre, wenn sie eben nicht die Tochter von David Lynch gewesen wäre. Und das macht diese ganze Situation auch so super ambivalent, weil ich glaube, aus all diesen Gründen, die wir jetzt aufgezählt haben, trifft alles irgendwie zu und alles trifft auch irgendwie nicht so zu. Das ist, glaube ich, so diese Verwobenheit von all diesem, die halt so ein ganz kompliziertes System einfach formen.
Ja, und ich glaube auch nochmal so abschließend, dieses Ideologische wird sie ja total radikal sein und wirklich radikal dieses Patriarchalische kritisieren, diese Männlichkeitsbilder. Dann hätte sie es ja vielleicht noch schwieriger, ihre Filme zu finanzieren.
Auf jeden Fall. Das war auch.
Und den Schritt geht sie nicht. Und vielleicht ist sie auch einfach nicht so. Also wir sagen jetzt immer, oh, die muss jetzt da mitspielen. Ich glaube, die hat schon auch einen ideologischen Standpunkt, den sie da vertritt. Und das ist dann eben auch so dieser Konservativismus, den sie vielleicht sogar vom Küchentisch am Hause Lynch mitbekommen hat. So,
ja.
So, und jetzt haben wir über Jennifer Lynch gesprochen.
Wir sind jetzt auf jeden Fall.
Ich glaube, wir sind jetzt durch und auch erschöpft.
Ja, ich hoffe, wir konnten irgendwie dieses doch relativ komplizierte Konstrukt irgendwie so ein bisschen aufschlüsseln. Es geht wie immer, wenn ihr unserer Meinung zutrifft, wenn ihr nicht zustimmt, wenn ihr irgendwie Meinungen habt, äußert die wirklich sehr gerne. Aber ich glaube, das ist ein Thema, über das kann man noch sehr, sehr viel reden.
Und ich möchte vor allem möchte ich die Leute ermuntern, so ein bisschen diese Sendung auch als Anlass zu nehmen, die Filme von David Lynch nochmal neu zu gucken. Und das eben, das ist eigentlich auch so diese große Vaterfigur, die da vielleicht für viele Filmfans ist, auch mal zu hinterfragen. Und ich hoffe, die Leute fangen damit jetzt an, nachdem wir heute über seine Tochter gesprochen haben, und mal sagen, so, ich gucke mir jetzt nochmal die Filme von David Lynch an und denke da plötzlich doch ganz anders drüber. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, mein Ansporn, dass man mal auch mal, bei uns geht es ja ums Gestern und Heute, und dass man eben auch diese Klassiker von früher auch alle nochmal neu befragt und nicht nur sagt, nein, das sind jetzt die krassen Klassiker, die sind heilig.
Ja.
So, das ist mein Plädoyer für heute. Hinterfragt auch mal die heiligen Filmklassiker, weil das macht sie auch wirklich erst zu Klassikern, dass sie auch neue Befragung standhalten können.
Genau, damit können wir auch diese wirklich Monsterfolge Present Screen abschließen. Wir wagen noch einen kleinen Blick in die Zukunft, denn um nochmal erneut ganz zu Beginn der Sendung zu springen, auf Netflix sind vor kurzem, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme und der Veröffentlichung dieser Folge, etliche italienische Filmklassiker in Anführungszeichen gelandet. Da gibt es unter anderem das exzellente Melodrama Ich habe sie gut gekannt, Und natürlich auch sehr viel, was man eher der Hochkultur des italienischen Films zuordnen würde, so aus den 60er Jahren. Aber eben auch so ein paar richtig knüppelharte, geile Genre-Reißer. Und da haben wir Bock drauf. Deswegen werden wir uns für die nächste Folge mit dem Thema Eurocrime und eingegrenzt vor dem italienischen Gangsterfilm widmen und schauen uns dafür auf, den ihr eben auch auf Netflix gucken könntet. Keine Werbung, aber dort findet sich jetzt Tödlicher Hass mit Alain Delon, wo er einen knallharten Mafia-Killer spielt, der sich irgendwie gegen seine alte Family wendet. Ich habe den Film selbst noch nicht gesehen, bin aber sehr hyped drauf. Und als Kontrast dazu gucken wir Subura von Stefano Solima im Vergleich. Und Stefano Solima ist übrigens der Sohn von Sergio Solima, der gerade eben in dieser Hochzeit des italienischen Genre-Kinos in den 70er Jahren etliche, ja, eben in den 60ern Italo-Western, in den 70ern italienische Gangster- und Polizeifilme gedreht hat. Also das Sohn-Kind-Eltern-Verhältnis kehrt auch in die nächste Folge Prison Screen zurück, wo dann das große Überthema Eurocrime ist. Und wir hoffen sehr, dass ihr auch dann wieder einschaltet und uns zuhört. Bis dahin, wir bleiben munter und gucken weiterhin auf den Present Screen.
Ich will auch noch Tschüss sagen.
Dann sag du auch noch Tschüss.
So, Tschüss an alle. Ich bin jetzt auch K.O.